Ich lese den Text, mit dem sich unsere vier kommenden Slammerinnen und Slammer beschäftigt haben. Das ist aus der Weihnachtsgeschichte. Ihr findet es auch in diesem Programmheft abgedruckt, wenn ihr mitlesen wollt. Die Ankündigung der Engel an die Hirten. Habt keine Angst. Seht doch, ich bringe euch eine Freudenbotschaft. Im ganzen Volk wird große Freude herrschen. Denn heute ist in der Stadt Davids für euch der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe.
Ja, als ich den Bibeltext gelesen habe, den du mir zugeschickt hattest, da hatte ich gedacht, ach, das Mensch, da kann ich jetzt irgendwie was mit anfangen und dann probiere ich das einfach mal. Und ich lege jetzt mal los. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Ich werde auch bald ein neugeborenes Kind finden. Nicht in einer Krippe, aber immerhin in Windeln gewickelt. Denn ich bin schwanger, mit Kind Nummer 2. Man könnte meinen, ich wäre jetzt Profi, wüsste, was mich erwartet und könnte ganz cool an die Sache rangehen. Schwangerschaftstest, schnell zwischen Zähne putzen und Kind 1 zu Bett bringen machen, Kinderklamotten vom Dachboden holen und entstauben, Geburtsvorbereitungskurs dieses Mal ausfallen lassen. Wenn die Wehen losgehen, das Nötigste in die Kliniktasche werfen und dann in Ruhe den Kaffee, ich korrigiere den Himbeerblättertee, leer trinken. Doch so ist es nicht bei mir. Es ist mir zwar alles bekannt, aber auch gleichzeitig wieder neu. Ich habe Angst. Andere werdende Eltern haben vielleicht Angst davor, dass ihrem Kind während der Schwangerschaft etwas passiert oder dass es nicht gesund zur Welt kommt. Dass es, wenn sie versehentlich Sushi oder rohen Schinken essen, nachhaltig geschädigt wird. Dass, wenn sie ihm nicht schon im Bauch Mozart vorspielen, es später nicht musikalisch wird oder noch schlimmer, dumm. Viele fürchten sich vor der Geburt. Diese Ängste habe ich nicht oder kann sie erfolgreich verdrängen. Momentan steht auf jeden Fall meine ganz eigene Paranoia im Vordergrund, nämlich die Angst, dass mein Kind nicht glücklich wird, egal wie toll es aufwächst. Meine bezaubernde kleine Tochter, die viel lacht und vor Freude gluckst, ist mit ziemlicher Sicherheit nicht unglücklich. Verwöhnt würde es vielleicht besser treffen. Trotzdem lässt mir der Gedanke, dass sie oder das kleine Wesen in meinem Bauch längerfristig unglücklich sein könnten, fast das Herz zerspringen. Ich möchte sie bewahren, vor allem großen Unglück. Nicht vor dem Kleinen, denn Erfahrung sammeln, hinfallen und wieder aufstehen gehört zum Leben dazu. Sie dürfen sich also ab und zu eine fette Beule holen und die bösen Kinder aus der Kita dürfen ihnen auch mal das Spielzeug wegnehmen. In der Schule müssen sie nicht jede Klausur bestehen und dürfen ein Hassfach haben. Mathe zum Beispiel oder Physik, wenn es nach mir ginge. Wenn sie Teenager sind, können sie ruhig unglücklich verliebt sein, aber nur einmal bitte. Die nächste große Liebe sollten sie dann schon vom Fleck weg heiraten. Allerdings nicht mit 18, sondern Mitte, Ende 20 wäre ganz schön. Als junge Erwachsene können sie gerne um die ganze Welt reisen. Und wenn sie dabei mal ausgeraubt werden, ist das okay. Solange keine Messer oder Waffen zum Einsatz kommen. Und ein, zwei langweilige, schlecht bezahlte Brotjobs nach der Schule, mit denen sie ihr Studium, ihr Künstlerdasein oder ihre Sinnsuche finanzieren, sind ja mittlerweile Pflichtprogramm. Hauptsache, sie haben am Ende einen tollen Beruf, der ihnen Spaß macht und in dem sie, zumindest teilweise, ihre Erfüllung finden. Ein paar kleinere Lebenssinn- oder Glaubenskrisen sind auch in Ordnung. Nur Tod, Drogen oder traumatische Ereignisse sollten dabei keine Rolle spielen. Solange sie sich nicht ihr ganzes Leben lang fragen, warum sie auf der Welt sind oder wie sie all diesen Schmerz aushalten können. Solange sie denken, dass es sich lohnt zu leben, brauche ich mich vor nichts zu fürchten. Leider lässt sich das Leben nicht so schön seicht planen. Und keiner kann den ganzen Tag grinsend wie ein Honigkuchenpferd durch die Gegend laufen. Aber wenn es vielleicht doch ginge, dann wäre ich die Erste, die sich bereit erklärt, das mal an ihren Kindern auszuprobieren. Wahrscheinlich würde ich mich ein bisschen über die Oberflächlichkeit der beiden wundern. über ihr mangelndes Einfühlungsvermögen anderen gegenüber, darüber, dass sie nur selten wirklich euphorisch sind, sich über wenig richtig freuen und alles als selbstverständlich hinnehmen. Aber das wäre es mir wert. Doch ich habe es nicht im Griff. Ob ich Kinder bekomme, ob ich gesunde Kinder bekomme, ob diese Kinder glücklich werden. Ich habe ja noch nicht mal mein eigenes Leben vernünftig im Griff. Mit meiner Angst, dass meine Kinder nicht glücklich werden, ändere ich nichts. Ich kann jetzt also rumsitzen und ganz doll Angst haben. Aber wem nützt es? Angst macht es höchstens noch schlimmer. Stichwort selbsterfüllende Prophezeiung und so. Spätestens bei diesen Gedanken fängt die Strategin in mir an zu überlegen, wie sie meine Angst möglichst unauffällig unterdrücken kann, damit sie sich nicht doch noch erfüllt und alles schlimmer macht. Doch das ist schon wieder viel zu weit um die Ecke gedacht. Eigentlich ist es ganz simpel. Ich darf Angst haben. Ich darf mich sorgen. Aber ich brauche es nicht. Denn auch für mich gilt, habt keine Angst. Ich bringe euch eine Freudenbotschaft.
Mein Gedicht handelt von Einkaufszentren und Nadelbäumen und Weltfrieden. Für Mirko. Wann werden wir drei eigentlich erwachsen? Frage ich halblaut, meine mich und zwei neben mir sitzende Atzen, die mir die letzte Bastion Ruhe zerquatschen über ihre zwei Bratzen, während uns Tannenzweige die Kopfhäute aufkratzen. Weil die Kaufhausbank, auf der wir sitzen und in unsere Multifunktionsjacken schwitzen, eine monströse Nordmann-Tanne bändigen soll. Das Einkaufszentrum steht überall mit diesem Grünzeug voll, als ob so ein Stück kaputte Natur etwas beiträgt zur himmlischen Ruhe, die aber jeder zu suchen bereit ist, egal ob man Bratäpfel und Mandeln isst, sein Ego am Geschenkekauf misst, ganz gleich, ob ich immer nach Ursprünglichkeit frage, transatlantische Strickpullis trage, über Unterschichten LED-Kerzen klage oder komplett dem Konsum entsage. Das eine steht garantiert außer Frage, dass dieser hochgezüchtete Nadelbaum, dieser lametta-behangene Kitsch-Klischee-Traum, dieser Zwilling von anzüglichen Weihnachtsfrauen mich eher dazu bringt, die Verkäufer zu hauen, als irgendwie auf Jesus als Retter zu schauen. Jedenfalls rutsche ich an meine Sportsfreunde ran, denke noch, wie viel Bullshit man so schnell reden kann. Selbst wenn man meinen Wortschwall kennt, merke aber in diesem Moment, dass einer von beiden jämmerlich weint. Wenn ich ehrlich bin, Mirko, ist nichts mehr, wie es scheint. Nur weil irgendeine Drecksau meint, der könnte sich einfach meine Olle vornehmen. Der kann froh sein, wenn er davonkommt mit seinem Scheißleben. Du weißt doch verdammt, sie war meine Braut, so eine, für die man eine Hütte baut, mit der man sogar Schnulzen schaut. Man, ich hätte für ihr beinahe einen Ring geklaut. Ich glaube, ich habe ihr einfach zu viele vertraut. Als ob ich jetzt ein fremdes Kind aufziehe, überleg mal am Ende die ganze Mühe. Warte mal einen kleinen Moment, sagt Mirko. Was will denn der Student? Wie der schon mit seiner Brille rumrennt. Sag mal, hast du den Startschuss verpennt? Brauchst du jemand, der den Kopf einrenkt? Ja, sage ich. Ich meine, nee, schon alles okay. Bloß wenn ich deinen Freund hier richtig verstehe, Mann, das tut bestimmt heftig weh. Ich denke nur jetzt in der Weihnachtszeit, man redet ja von Besinnlichkeit, Frieden, Versöhnung und Nachgiebigkeit. Aber kaum jemand ist dazu bereit. Mirko scheint wenig über diese Ausführung erfreut. Seine Gestik ist ganz hektisch geworden, seine Mimik inzwischen abgestorben. Und während ich noch seine Haltung studiere, bam, Schlag auf die Niere, auf alle Viere. Ich vegetiere und merke, wie ich mein Bewusstsein verliere. Die Konturen verblassen und lassen die Farben ganz weich aussehen, bis sie schließlich komplett vergehen. Und klitzekleine Sternlein entstehen. Sie fangen an, sich langsam zu drehen und werden schneller und heller und lassen mich einer von ihnen sein, mit meinem eigenen glitzernden Schein. Von oben kann ich jetzt den Erdball entdecken mit seinen blauen, grünen und weißen Flecken, Bergen, die sich in die Höhe recken und Schatten, die die Kugel zur Hälfte bedecken. Plötzlich, ohne Absicht und in doppelter Lichtgeschwindigkeit, durchbreche ich Erdatmosphäre, Raum und Zeit. Mein Schweif wird sehr lang und sehr, sehr breit. Für eine Supernova geweiht, trudel ich absturzbereit in die Arme der Vergänglichkeit. Mesosphäre, Gesteinsbrocken in der Quere, Stratosphäre, ein letztes Mal über alle Weltmeere, Troposphäre, ich schwebe entlang der eurasischen Kontinentalebene und hoffe auf eine sanfte Landung in der nahen Brandung des Mittelmeeres. Bodennahe Turbulenzen offenbaren jedoch die Grenzen meiner Landeanflugskompetenzen. Auf einem staubigen Höhenzug endet so mein Höhenflug, der ursprünglich all meine Freiheit trug. Ich bin verhältnismäßig sacht auf ein Scheunendach gekracht und habe dabei nicht einmal einen Brand entfacht. Unberührt von globalen Sorgen und in Erwartung eines neuen Morgens scheint diese Gegend wie ausgestorben. Aber nach wenigen Minuten höre ich es ohrenbetäubend tuten und sehe, wie Lichter ein nahes Feld durchfluten. Von dem Krach wird unter mir in der Scheune etwas wach. Ich spähe durchs marode Dach und sehe, wie eine Frau ein Kind in den Arm wiegt, es an ihren Körper schmiegt, dann in einen hüfthohen Futterdruck legt. Das oft bebilderte Phänomen lässt mich endlich diese Situation verstehen. Und ich rufe einer vorbeifliegenden Lichtgestalt zu: Stopp, warte mal, was denkst denn du? Warum wird in den kommenden 1000 Jahren diese Nacht einen ständigen Missbrauch erfahren, statt den Menschen euren besungenen Frieden zu wahren? Warum bringt es den zukünftigen Generationen nur diese toten, wiederkehrenden Traditionen? Und die Lichtgestalt ruft ihre Antwort im schrillen Ton: Mirko! Mirko, lass den Dreck! Hat doch keinen Zweck! Kick mal, der Typ ist längst weg! Nicht, dass er uns hier noch verreckt! Wisst ihr, ich musste gerade an Weihnachten denken, wie wir beide Jahr für Jahr Parfümschachteln verschenken und allerhöchstens noch unsere Mütter bedenken. Aber vielleicht geht es wirklich auch um mehr. Denn was wäre, wenn ich meiner Freundin erkläre: Das fällt mir jetzt reichlich schwer, aber von deinem Fatzke reden wir einfach nicht mehr. Nur mal angenommen, ich würde sagen: Du, das Kind, was du in dir tust tragen, das soll in mir einen Vater haben. Das Fest als große Tanze ist vielleicht weniger eine Familienromanze als mehr eine neue Chance. Und wie ich so unter dem Tannenbaum liege, mit links meine inneren Gedärme sortiere, mit rechts die ledierte Brille zurechtbiege, empfinde ich so etwas wie tiefer Friede. Dankeschön.
Da ich Gedichterin bin, habe ich meinen Text gereimt. Und der fängt an mit: Hab keine Angst, und auf Angst reimt sich eigentlich im Prinzip nicht so richtig viel. Deswegen habe ich das einfach aus anderen Übersetzungen genommen. Da steht nämlich: Fürchte dich nicht. Das ist besser. So, mein Text heißt: Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, wenn der Engel spricht. Fürchte dich nicht, wenn der Engel spricht, denn was er spricht, bringt Zuversicht. Er spricht von Freude ganz groß. Der Engel sagt: Lasst eure Ängste los. Der Retter ist da. Der Retter ist da, und das hier und ganz nah. Ganz nahbar ist er zu uns gekommen, hatte er den weiten Weg auf sich genommen, vom Himmel herab. Als Baby, vielleicht erst mal müde und schlapp, so sollst du ihn finden, so kommt er zu dir. So ist er jetzt für uns alle hier. So startet die größte Rettungsaktion, so kommt er, der Retter, Gottes Sohn. Fürchte dich nicht, die Rettung ist da. Fürchte dich nicht, schrei lieber Hurra! Doch Hurra hört man nicht, wenn die Zeit anbricht mit Glitzer, Glühwein und Kerzenlicht. Stattdessen: Last Christmas I gave you my heart. Stattdessen ist der Advent der Start für Jammer und Klage. Der Tag ist zu kurz, die Termine zu viel. Ja, Eile wird fast zum Weihnachtsstil. Wo ist es hin, das laute Hurra? Wo ist es hin? Der Retter ist da. Doch zwischen Glitzer und Kerzenlicht verstehen wir die Tragweite nicht. Der Engel spricht von: Christus ist da. Er greift schon vor, was Ostern geschah. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, wenn der Engel spricht. Fürchte dich nicht, denn der Engel verspricht, Gott lässt dich nicht im Stich. Der Engel kommt hinaus auf das Feld, zu Hirten, die man für rau und grob hält, zu Männern, die sich und andere linken, zu Männern, die schon rein beruflich stinken. Zu denen kommt der Engel und spricht von Rettung und von Zuversicht. Er spricht zu den Menschen, die Fehler machen, zu denen, die oft aneinander krachen, zu Menschen, die sich und andere linken, zu Menschen, die vor lauter Lüge stinken, zu Menschen, die ab und zu rau und grob sind und selbst zum größten Sorgenkind. Zu Menschen, die anderen Schuld nachtragen, zu Menschen, die an ihrem Leben verzagen, zu Menschen, die sich größer machen, indem sie über andere lachen, zu Menschen, die andere übersehen, zu Menschen, die sich selbst übergehen, zu Menschen, die spüren, dass sie manchmal rausfallen. Und damit spricht er doch zu uns allen. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn Gott lässt dich nicht. Fürchte dich nicht, denn Gott lässt dich nicht in der Dunkelheit. Nein, er verkörpert Nahbarkeit. Der Engel verkündet, ihr sollt ihn finden und endlich eure Schuld überwinden. Ihr sollt nicht mehr gefangen sein. Das Baby kommt und holt euch rein aus der Kälte, die ihr euch und anderen tut. Der Engel sagt, fasst endlich Mut und lasst, was schwer ist, wirklich los, denn dann ist Gottes Freude groß. Gott braucht von dir weder Weihrauch noch Gold, auch Myrrhe hat er nie gewollt. Du sollst ihm deine Schuld abgeben, das will er Weihnachten erleben. Dass du dich auf den Weg begibst und dich in die Idee verliebst, dass Gott deine Freiheit will. Als Baby kommt er klein und still. Und doch, es ist ein Paukenschlag, der absolut alles zu ändern vermag. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, denn Gott verspricht. Fürchte dich nicht, denn Gott verspricht dir hier und heute Zuversicht. Du sollst nicht mehr gefangen sein. Er kommt als Kind so winzig klein in einen Stall, unspektakulär, als ob er nichts Besonderes wäre. Gott hat die Gestalt des Kindes angenommen, damit wir uns trauen, zu ihm zu kommen. Er kommt, um auf der Erde zu leben, damit wir ihm unsere Schuld abgeben. Also fürchte dich nicht. Der Retter ist da. Fürchte dich nicht. Schrei lauthals Hurra. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, weil die Zeit anbricht, in der Gott zu dir spricht. Fürchte dich nicht, weil die Zeit anbricht, in der Gott zu dir spricht. Hab Zuversicht, denn ich lasse dich nicht im Stich. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, weil die Zeit anbricht, in der Gott zu dir spricht. Fürchte dich nicht, weil die Zeit anbricht, in der Gott zu dir spricht. Lass die Dunkelheit los. Ich mache es Licht.
Mein Text heißt Vom Windel gewickelten Weltenerretter. Ah, Weihnachten. Sinn und Besinnlichkeit, Warmes und Wärme, Liebe, Freude, Friede, das Kindlein im Stall. Ah, Weihnachten. Wo Menschen sich lieben, alle Sorgen vertrieben, wir kippen den Glühwein, singen kitschig verklärte Lieder und hören noch einmal die Geschichte vom Christkind. Da liegt es also wieder. Mit seligem Lächeln, das hochheilige Wesen, während Ochse und Esel, als wär nichts gewesen, daneben stehen, mit dem Schwanze wedeln und die Hirten soeben wieder nach Hause gehen. Das Kindlein im Stroh und alle sind froh. Wie schön! Wobei man richtigerweise sagen müsste, ganz so romantisch war's natürlich nicht, denn der Stall war ja kein romantisches Farmhaus, sondern eher ein Bretterverschlag, den heutzutage selbst Naturliebhaber renovieren wollen würden. Und die Eltern waren ja keine Krippenspielheiligen, sondern superarm, superspät dran, ohne Kontakte überhaupt überfordert. Und die Hirten waren ja keine netten Jungs vom Bethlehemshof, die am Wochenende auf dem Boxi ihr Gemüse verkaufen, sondern die Ärmsten der Stadt. Wahrscheinlich Migranten, die für 5 Euro die Stunde auf dem Felde rumstanden. Und das Kind. Ja, das Kind. Kein Heiligenschein, kein Lächeln, nicht weise, sondern eher voll Blut, voll Schleim und voll, naja, Scheiße. Romantisch ist das nicht, sondern eher verstörend, ein armseliges Bild, überhaupt nicht betörend. Und das soll jetzt Gott sein. Die Ankunft des Wesens, das am Anfang des Anfangs, als wär's nichts gewesen, das Leben ins Leben rief. Oder so ähnlich. Man schaut sich das an und denkt doch, wie dämlich. Also wenn das hier Gott sein soll, hat er nicht verstanden, wie unsere Welt so tickt. Also zumindest so wird er bei uns nicht landen. Kein Feuerwerk, das in der Welt groß ankündet, kein Himmelsspektakel, das in Anbetung mündet, denn die Engelsshow wird ja an Hirten verschwendet und als göttliches Zeichen werden Windeln verwendet. Das ist nicht beeindruckend, nicht göttlich, nicht toll. Also du kannst mir viel vom Gottsein erzählen, aber sorry, deine Windeln sind voll. Man ist echt versucht, dieses himmlische Wesen, Gott, wie auch immer, mal beiseite zu nehmen und ihm zu sagen, Freundchen, damit man dich hier ernst nimmt, müsstest du anders vorgehen. Also für aufsehenerregende Ankünfte. Frag doch zum Beispiel mal unseren Arnie, der hat das besser hingekriegt. Als Terminator, nackter Mann auf der Straße, das bleibt hängen. Oder Instagram, Gott, Instagram. Nimm ein paar schöne Menschen, ein paar Hipster mit Style und lass die dann dein Heil präsentieren und die Leute finden's geil, weil was die Hipster feiern, das muss ja toll sein. Schlagzeilen, die verweilen in den Headlines der Welt, mit gefälligen Helden ins Spotlight gestellt, so geht man das an hier. Auf allen Kanälen, erfülle die Welt mit deinen Chorälen und so geht man das an, mit markigen Tönen ins Mikro der Welt, damit alle es hören. Wenn du Anbetung willst, dann mach was so Krasses, dass wir alle wenigstens für einen Moment von unseren Smartphones aufschauen und realisieren, dass da gerade etwas Göttliches passiert ist. Stattdessen kommt Gott auf die Erde und keiner kriegt's mit. Marketing-Fail statt großartigem Hit, weil er arm ist, klein ist, nach Körperextremitäten riecht. Als Retter der Welt, in Windeln gewickelt, der windelgewickelte Weltenerretter, im Fressnapf abgestellt, in die Irrelevanz fällt er, bevor es überhaupt losgeht. So durchschnittlich und übersehbar ist das, dass selbst der Durchschnitt ihn übersieht. Es sei denn, er hatte ein anderes Ziel. Nicht aufzufallen und Likes zu krallen, nicht die Welt zu beschallen und Hallen zu füllen wie Justin Bieber für noch mehr Belieber und noch mehr Glanz, der allein und ganz auf ihn abfällt? Sondern was, wenn er gekommen war, um auf Augenhöhe zu gehen, und zwar mit den ganz Tiefen, um bei denen zu sein, an denen immer alle vorbeiliefen? Kampagnenfail aus dieser Sicht nicht. Denn dann ist das der Witz an der ganzen Geschichte. Er ist hier für uns, nicht hier für sich. Das wird an der Krippe so offensichtlich. Er ist nicht gekommen, uns auf die Knie zu bringen, mit großem Tamtam zur Anbetung zu zwingen. Er bespämt uns nicht, will den Trubel vermeiden. Er hat die Stärke, sich in Schwachheit zu zeigen. Und er wählt diesen Weg in die Krippe allein. Weil er gekommen ist, um bei denen zu sein, die arm sind wie die Eltern, außen vor sind wie die Hirten, die es verschissen haben wie ein Baby oder deren Leben kurz vor dem Zusammenbruch steht, wie der Bretterverschlag, den die Leute damals Stall nannten. Und so kommt er hier an, ganz leise, ganz unten, im Elend der Welt, um uns zu bekunden, ich sehe euch, ich bin mit euch, ich bin nicht enthoben. Frieden auf der Erde singen die Engel da droben, aber das Baby ist hier unten, bei uns, in der Krippe. Ganz nahe, verletzlich und in unserer Mitte. Ah, Weihnachten. Dankeschön.